Ja, auch von mir einen richtig guten dritten Advent wünsche ich Ihnen, wünsche ich euch allen. Heute hören wir die zweite Predigt zum Thema Apokalypse 2025. Ich habe mir so ein bisschen so einen reißerischen Titel ausgedacht, ne, weil bei Apokalypse, da denkt man dann so an Weltuntergang und Katastrophe, und das passt ja eigentlich gar nicht so zu diesem niedlichen Thema von Advent. Aber das Wort ist so ein bisschen geschummelt eigentlich. Das Wort bedeutet nämlich eigentlich nur, dass etwas offenbar, dass etwas sichtbar wird. Also etwas, was es schon lange gibt, tritt nun einmal nur plötzlich in Erscheinung. Und das ist im Advent genauso. Da erinnern wir uns dran, und wir bereiten uns ja in der Weihnachtszeit jetzt auch so darauf vor, dass der Gott, der schon immer da war und der auch schon lange in der Menschheitsgeschichte gewirkt hat, dass der auf einmal sich ganz neu zeigt. Und zwar in Jesus Christus. Da ist jetzt auch nicht alles ganz neu. Vieles von dem erkennt man natürlich von Gott, was vorher schon da war. Und dennoch werden manche Aspekte durch Jesus einfach nochmal deutlicher. Und heute schauen wir auf zwei Aspekte von Gott, und zwar auf seine Freundlichkeit und auf seine Menschenliebe, die eben in Jesus so ganz deutlich geworden sind. Und wir schauen uns dazu einen kleinen Text an, auch wieder aus dem Titusbrief, wie schon vor zwei Wochen. Und da schreibt Paulus an einen jungen Mitarbeiter, dieser Titus, folgende Verse. Titus 3, Verse 4 bis 7. Als dann aber Gott, unser Retter, seine Güte, und dieses Wort kann man eben auch mit Freundlichkeit übersetzen, seine Freundlichkeit und Menschenliebe sichtbar machte, hat er uns aus reinem Erbarmen gerettet und nicht, weil wir gute und gerechte Taten vorweisen konnten. Durch die Wiedergeburt hat er uns gewaschen und durch den Heiligen Geist uns erneuert. Diesen Geist hat er durch Jesus Christus, unseren Retter, in reichem Maß über uns ausgegossen. So sind wir durch seine Gnade gerecht gesprochen und zu Erben des ewigen Lebens eingesetzt worden, auf das wir voller Hoffnung warten. Und der entscheidende Vers ist hier erstmal so vom Titel, der Vers 4. Als dann aber Gott, unser Retter, seine Güte und Menschenliebe sichtbar machte. Und das Wort Menschenliebe, da in dem Griechischen im Urtext, das heißt Philanthropia. Und manche von euch erkennen da vielleicht dieses Wort Philanthrop, kommt daher. Und die meisten von euch wissen vielleicht, was ein Philanthrop ist. Ein Philanthrop ist jemand, der sich für andere Menschen einsetzt, der eben aufgrund seiner Menschlichkeit heraussticht. Oft sind das auch reiche Menschen, die eben einen Teil ihres Wohlstandes einsetzen für humanitäre Zwecke, manchmal auch so inszeniert, dass man denkt, na, ist das wirklich für die humanitären Zwecke oder ist das nicht doch ein bisschen fürs eigene Ego? Aber das sind so Philanthropen, die haben Geld, und wenn es gut geht, setzen sie das ein eben zum Wohle der Menschheit. Und ich habe so gedacht, es ist vielleicht für uns ganz wichtig, mal kurz innezuhalten und mal zu schauen, was für ein Gottesbild hast du? Jetzt nicht so rein theologisch, sondern erstmal so ganz auf so einer ganz grundlegenden Ebene, wenn du Gott so denkst als dein Gegenüber, irgendwie so im Leben. Was denkst du da von ihm? Wie ist das? Was kommt dir da in den Sinn? Und heute möchte ich betonen eben genau dieses Gottesbild von dem Paulus, der ihm sagt, Gott ist freundlich und großzügig. Und es ist wichtig, dass wir das mal so auf uns wirken lassen. Ich könnte auch sagen, Gott ist gut drauf. Gott ist nicht immer schlecht gelaunt. Der ist nicht wie so ein schlecht gelaunter Vater oder Chef oder Lehrer, ne, wo man hofft, dass man keine Aufmerksamkeit bekommt. Weil dann gibt's ein Donnerwetter. Bei Gott, mit Gott musst du nicht durch die Wohnung deines Lebens schleichen, so deinen Kopf einziehen und denken, oh, hoffentlich hört er mich nicht. Wir müssen keine Angst haben, dass Gott so eine kurze Zündschnur hat, und sobald wir was falsch machen, dann reagiert er gereizt oder verärgert. Ja, stimmt, Gott ist heilig und gerecht. Das bedeutet aber nicht, dass er kontrollierend und kritisch uns gegenüber ist, sondern er ist freundlich und wohlwollend zugewandt. Und jetzt die Frage, wie zeigt Gott seine Liebe zu uns Menschen? Was lernen wir aus diesen paar Versen darüber? Wie wird diese sichtbar? Und aus meiner Sicht werden sie an drei Punkten hier sichtbar. Die Liebe wird sichtbar dadurch, dass er uns rettet, dass er uns freundlich gegenüber gesinnt ist und dass er sehr großzügig uns gegenüber ist. Und diese drei Punkte schauen wir uns jetzt mal nach und nach an. Also, erster Punkt, Gott zeigt seine Liebe, seine Menschenliebe zu uns dadurch, dass er uns rettet. Ich lese mal die Verse vor und da habe ich so ein bisschen was rausgelassen, aber eben dieses Wort Rettung hervorgehoben. Als dann aber Gott, unser Retter, seine Güte und Menschenliebe sichtbar machte, hat er uns aus reinem Erbarmen gerettet und nicht, weil wir gute und gerechte Taten vorweisen konnten. Diesen Geist hat er durch Jesus Christus, unseren Retter. Also in diesem Abschnitt wird das Wort Rettung, gerettet, dreimal erwähnt und deswegen ist es wichtig, dass wir uns das ein bisschen angucken. Dieses Wort, was da steht, hat eine große Bedeutungsbandbreite und dieses Wort retten kann sowohl helfen bedeutet, also jemand, der mir praktisch hilft im Leben, dann das Wort Rettung, das ist so ein bisschen dramatischer schon und dann kann man das auch als Heil übersetzen. Okay, und diese drei Aspekte gucken wir uns mal an. Also das Erste, was er sagt hier, dass Jesus unser Retter ist, Jesus ist unser praktischer Helfer im Alltag. Und ich weiß, manche von euch kommen hier in die Gemeinde, beschäftigen sich so mit Gott, weil ihr so hofft, dass ihr so praktische Leben von Gott für euer Leben bekommt. Vielleicht seid ihr einsam und ihr denkt, hey, ich würde einfach mal ganz gerne ein paar nette Menschen kennenlernen, mich vernünftig unterhalten. Und hier gibt's eigentlich so ein paar ganz nette. Das ist so eine praktische Hilfe im Alltag. Oder vielleicht so ein bisschen persönlicher, du leidest so an Selbstzweifeln, vielleicht auch an Minderwertigkeit und dann hörst du, dass Gott dich liebt und es tut dir gut. Dann wird dir geholfen, mit deinen negativen Gefühlen so umzugehen. Vielleicht sind deine Finanzen auch schlecht oder brauchst Hilfe beim Umzug und denkst, ja Mensch, vielleicht helfen die Leute mir hier. Als die Frauen, das waren ja die ersten, die Auferstehung bezeugt haben von Jesus, als die Frauen Jesus am Ostersonntag zum ersten Mal nach der Auferstehung gesehen haben, da dachten sie, das wäre der Gärtner. Und ist auch nicht weiter schlimm, Jesus war da jetzt nicht gekränkt oder so, der hat wahrscheinlich gelächelt irgendwie. Und irgendwann haben sie dann gemerkt, Jesus ist doch mehr als jetzt so ein Gärtner. Und das ist so auch meine erste Ermutigung, ist okay, Jesus spielt manchmal so den Gärtner in unserem Leben. Wir könnten auch sagen, der spielt vielleicht auch so den Hausmeister in unserem Leben. Aber er ist noch viel, viel mehr. Der erste Aspekt der Rettung ist, er hilft uns einfach im Leben. Der zweite ist das, was man oft denn direkt mit Rettung auch wir verbinden. Und das heißt, da sind wir wirklich in großer Not. Und Jesus kommt und reißt uns im letzten Moment aus so einer ganz konkreten Gefahr. Es könnte zum Beispiel sein, man ist todkrank und erhofft sich noch Heilung. Oder die Ehe und Partnerschaft steht wirklich kurz vor dem Ende und man wendet sich an Jesus und hofft, dass er einen danach irgendwie rausholt oder es irgendwie besser wird. Oder vielleicht sogar, du willst eigentlich nicht mehr leben, ich habe eigentlich die Nase voll. Und dann entdeckst du Gottes Liebe für dich, vielleicht auch die Vergebung oder die Kraft des Heiligen Geistes erfährst du mal und du merkst, wow, ich habe wieder Mut, weiterzuleben. Und das sind alles so Situationen, wo wir sagen können, Jesus hat mich gerettet. Und auch das meint dieses Wort, von dem Paulus hier spricht. Jesus freut sich, uns aus solchen Situationen zu retten. Und dann bedeutet das Wort Rettung auch noch Heil. Und dieses Wort Heil beschreibt so die Dimension unserer Beziehung zu Gott. Und wir sind davon überzeugt, dass Gott die Quelle des Lebens ist und nur in einer engen Verbindung mit ihm können auch wir Menschen leben. Und das Problem ist, dass wir durch unsere Sünde, unsere Schuld von Gott getrennt wurden. Und hier ist so dieser Aspekt des christlichen Glaubens, dass wir sagen, all das, was uns von Gott getrennt hat, wir nennen das unsere Schuld, unsere Sünde, die hat Jesus auf sich genommen, um die Beziehung wiederherzustellen, um eine versöhnte Beziehung zu haben, um wieder verbunden zu sein mit der Lebensquelle. Und daher kommt dieses alte Wort, manche kennen das vielleicht von euch noch so von Luther, Jesus ist unser Heiland. Genau das ist damit gemeint. Und das ist so der tiefste Kern oder eigentlich auch so die Grundlage. Das Heil ist eigentlich so die Grundlage für die anderen beiden Formen der Rettung, dass Jesus uns hilft und dass Jesus uns aus der Not rettet. Na, bei dem Heil, da sind wir dann so im Kern des christlichen Glaubens. Das ist so unser Alleinstellungsmerkmal. Das sind so die Punkte, die wir in unseren evangelischen Sakramenten Taufe und Abendmahl feiern. Da geht es um diese Heilaspekte. Aber wichtig zu wissen ist, dass Jesus gerne auf allen drei Ebenen uns rettet sozusagen oder wirkt. Wenn wir jetzt mal so in unsere Gesellschaft reingucken, dann ist interessant, dass die ersten beiden Arten der Rettung, dass die gesellschaftlich akzeptiert sind. Man spricht dann so von der sozialen Funktion der Religion oder des christlichen Glaubens. Mensch, wenn Menschen durch den Glauben an Gott, an Jesus irgendwie ermutigt werden, befähigt werden, so durchs Leben zu kommen, das ist doch gut. Das kann man fördern. Wenn du aber in Berlin aufstehst und den dritten Aspekt verkündest, ne, dass wir sagen, du brauchst Jesus, damit er dich vom Tod, und zwar vom ewigen Tod rettet und dir ewiges Leben gibt, dann wird es schon schwieriger. Da wird man entweder belächelt in Berlin oder aber auch verachtet, beziehungsweise denkt man, oh, das ist eher gefährlich. Aber biblisch betrachtet ist es wirklich so, dass diese drei Aspekte gemeint sind, wenn die Bibel von Rettung spricht. Und für uns ist wichtig, dass wir das auch alles zusammenhalten, damit wir diese Gesamtpaket von Gottes Liebe zu uns wirklich in Empfang nehmen können. Zweiter Punkt. Wie zeigt Gott seine Liebe zu uns Menschen noch? Indem er freundlich zu uns ist. Nochmal den Vers 4. Als dann aber Gott, unser Retter, seine Güte, oder eben seine Freundlichkeit und Menschenliebe sichtbar machte. Ich habe so ein bisschen drüber nachgedacht, über Freundlichkeit. Ich glaube tatsächlich, das ist sehr wichtig für uns, diesen Aspekt Gottes zu betonen. Und besonders für uns Christen, die nah bei Jesus sein wollen, die von Jesus verändert werden wollen, die so handeln wollen wie Jesus, ist Freundlichkeit, glaube ich, gerade total wichtig. Und wenn wir so angucken, wie menschenfreundlich Gott ist, wie menschenfreundlich Jesus ist, dann ist es eine Einladung an uns selber auch, menschenfreundlicher zu werden. Ein bekannter Prediger Ende des 19. Jahrhunderts, Spurgeon, der hat mal gesagt, sanfte Manieren sind das passende Gewand für feste Grundsätze. Ich dachte, ja, das stimmt. Sanfte Manieren sind das passende Gewand für feste Grundsätze. Warum ist Freundlichkeit gerade heute so wichtig? Natürlich einerseits in der Adventszeit, ne, in Berlin, alle sind gestresst und so weiter. Und ich würde mich freuen, wenn wir zu dieser Unfreundlichkeit in der Stadt und dem Stress nicht noch beitragen würden, sondern wenn wir vielleicht diejenigen sind im Geschäft oder an der Kasse oder im Verkehr, die freundlich sind. Aber es gibt noch wichtigere Dimensionen. Ich weiß nicht, ob ihr von Charlie Kirk gehört habt. Der war ein amerikanischer Evangelist, hat viel von Jesus erzählt, aber auch so ein Aktivist, hat viel diskutiert und der ist vor paar Monaten erschossen worden, als er so eine Kundgebung hatte. Und das Schöne an dem war, dass der die allerhöchste Wertschätzung und Anerkennung von Menschen bekommen hat, die mit ihm diskutiert haben und die überhaupt nicht seiner Meinung waren. Das heißt, was der inhaltlich vertreten hat, und auch ich würde sagen, das war manchmal ein bisschen schwer nachzuvollziehen, aber die haben gesagt, was der inhaltlich vertreten hat, das fanden wir grottenfalsch. Das war wirklich, wir haben in jedem wichtigen Punkt waren wir anderer Meinung, aber die Auseinandersetzung mit ihm, die Gespräche mit ihm, die Diskussion mit ihm waren dennoch gewinnbringend. Warum? Weil er mir als Mensch immer total wertschätzend und freundlich begegnete. Und das sprach für diesen Mann. Und ich denke auch, das sollte für uns sprechen. Wenn wir zu unseren Meinungen stehen und das Gegenüber dennoch merkt, ich bin gesehen, ich bin gewertgeschätzt, ich bin respektiert als Mensch. Und das ist deswegen wichtig, weil wenn wir sagen, dass wir Rettung brauchen als Menschen, und zwar in dem Sinne, dass wir sagen, Jesus ist nicht nur ein Weg zu Gott, dem Vater, sondern es ist der Weg zu Gott, dem Vater, dann stellen wir uns natürlich so gegen diesen religiösen Relativismus unserer Zeit. Wir kommen dann als Hardliner rüber, als intolerant, als engstirnig, vielleicht sogar gefährlich. Wir sind dann schnell so in der Fundamentalisten-Ecke und dann bist du ganz schnell mit Donald Trump in einer Schublade und denkst, wow, wie bin ich da gelandet? Das geht heute wirklich schnell. Aber die Antwort darauf von uns kann nicht sein, dass wir unsere biblischen Überzeugungen abschwächen oder gar aufgeben, wie manche das tun, sondern dass wir so menschenfreundlich werden, wie Jesus das eben war. Und zwar allen Menschen gegenüber. Und da merke ich auch bei mir, dass ich da echt noch großes Wachstumspotenzial habe. Ich bin letzte Woche in der U-Bahn gefahren und dann kamen ja mehrere, denn je nachdem, welche Linie man wo fährt, ist ja so das Aufkommen von Obdachlosen und Bettlern so ein bisschen größer. Und ich war gerade so in der U7, da so in der Gegend, wo das eben häufiger passiert. Und da kam einer herum, hat eben um Geld gebeten und der war tatsächlich ein Obdachloser, fast zum Endstadium. Man konnte so richtig merken, der war richtig fertig. Stand da auch, hat sich selber so entschuldigt, weil er sagt, er hat so eine Entzündung und kriegt da gar nicht mehr eingefangen. Die Haut war kaputt, die Zähne waren kaputt, die Hände waren auch so aufgesprungen, der kratzte sich so und dann ging er so durch das Abteil. Und dann kam er zu mir und ich habe ihm dann 2 Euro gegeben und habe gesagt, Gott segne dich. Und eigentlich wollte ich, dass der schnell weitergeht. Und dann sagte er aber, oh, vielen Dank für Gottes Segen, den kann ich brauchen. Und ich so, oh. Und dann fing er an und er war selber katholisch und sagte, dass ihm das echt was bedeutet, sagte aber auch, dass er sich schämen würde und hätte sein Leben ja so an die Wand gefahren und er gar nicht glauben könnte, dass Gott ihn wirklich noch segnet, aber er hoffte es irgendwie, dann habe ich ihm das so zugesprochen, dass wir vor Gott eben alle gleich sind. Und dann ist er weitergezogen und ist dann ausgestiegen und neben mir war dann eben so Platz. Und es stiegen 3 junge Frauen ein, wahrscheinlich so um die 30, sahen ganz nett aus, so adrett gekleidet. Und die wollten sich eigentlich neben mich setzen. Aber was ich zu dem Zeitpunkt nicht gemerkt habe, ist, dass der so gestunken hat, dass die sich dann nicht hinsetzen wollten. Und die guckten mich alle so an und sagten, dann gucken wir, was ist mit dem los, warum stinkt der so? So, haben die natürlich nicht gesagt. Aber mir ist dann aufgefallen, ich habe mich total wiedergefunden in den Blicken und in der Reaktion dieser 3 netten jungen Frauen. Und ich habe gemerkt, aus Gottes Sicht ist es nämlich so, aus Gottes Sicht bin ich so krank, so stinkend und verloren wie dieser Obdachlose. Und wie begegnet Gott mir in seiner Freundlichkeit? Der speist mich nicht einfach nur mit 2 Euro ab, sondern Gott in Jesus Christus, der rümpft auch nicht die Nase über mich, sondern Jesus umarmt mich, er wäscht mich, er heilt alle meine Wunden und er nimmt mich mit nach Hause und adoptiert mich in seine Familie. Als ich das so verstanden habe, habe ich gedacht, meine Güte, wie unfreundlich und lieblos, noch geizig sind diese 2 Euro von mir und mein, hoffentlich geht der bald weg. Und das ist eine gute Überleitung zum nächsten Punkt, weil das Gott zeigt uns seine Liebe eben dadurch, dass er unglaublich großzügig uns gegenüber ist und uns überreich beschenkt. Wir lesen hier in den Versen 5b bis 7, durch die Wiedergeburt hat er uns gewaschen und durch den Heiligen Geist uns erneuert. Diesen Geist hat er durch Jesus Christus, unseren Retter, in reichem Maß über uns ausgegossen. So sind wir durch seine Gnade gerecht gesprochen und zu Erben des ewigen Lebens eingesetzt worden, auf das wir voller Hoffnung warten. Auf die beiden wichtigen Aspekte der Gnade und der Hoffnung bin ich vor 2 Wochen schon eingegangen, deswegen werde ich das hier nicht weiter bereden. Aber ich möchte auf diesen Ausdruck hinweisen, in reichem Maße über uns ausgegossen. Okay? Gott beschenkt uns überreich. Gott ist mega großzügig. Von Alexander dem Großen wird folgende Geschichte überliefert. Der hatte anscheinend so einen Brauch, dass wenn so höchste Generäle seiner Armee, wenn die eine Hochzeit ausrichteten für ihre Kinder, dass er die finanziell dabei unterstützen würde. Und da war ein wichtiger General und dessen Tochter heiratete und der ging dann zum Schatzmeister und er bat eben eine Mitgift für seine Tochter. Aber die Mitgift war so hoch, dass der Schatzmeister fast vom Stuhl gefallen wäre. Und er ist dann zu Alexander dem Großen gegangen und hatte Angst, diese hohe Summe zu nennen, weil er dachte, diese hohe Summe, die zeigt so viel Gier und Respektlosigkeit von diesem General. Wenn der Alexander der Große das hört, dann haut er ihm wahrscheinlich den Kopf ab. Alexander hört die Summe und antwortet dem Schatzmeister stattdessen, gib ihm die genannte Summe. Denn mit dieser Bitte zeigt er, dass er weiß, dass ich nicht nur reich, sondern auch großzügig bin. Und genau das möchte ich euch jetzt verklickern in den nächsten paar Minuten, wie großzügig Gott ist. Und das möchte ich verdeutlichen an diesen 3 Begriffen, Wiedergeburt, Heiliger Geist und ewiges Leben, die Paulus hier ganz eng zusammenpackt. Und ich auch mal versuche, das so daran zu erklären. Erstmal das Thema Wiedergeburt. Ich glaube, das ist ganz wichtig, weil wenn wir das nicht ernst nehmen mit der Wiedergeburt, dann ist unser Glaube an Jesus sowas wie so lebensverlängernde Maßnahmen durch künstliche Beatmung oder vielleicht durch künstliche Ernährung. Das Ende wird kommen, unvermeidlich, man zögert das nur ein bisschen hinaus. Was Paulus hier aber sagt ist, wenn wir mit Jesus unterwegs sind, wenn wir an Jesus glauben, kriegen wir nicht unbedingt ein besseres Leben, wir kriegen ein neues Leben. Anders ausgedrückt, Jesus ist nicht die Sahne auf unserem Lebenskuchen, die das so ein bisschen süßer, ein bisschen netter machen. Jesus ist der ganze Kuchen und die Sahne. Jesus ist jede Zutat, die er so zusammenbackt, wie er möchte. Und vielleicht sitzt du hier und sagst, aber ich will eigentlich gar kein neues Leben. Ich bin mit meinem Alten eigentlich echt ganz zufrieden. Ich hätte nur gern hier und da so ein paar Verbesserungen. Verständlich, aber tut mir leid, den Zahn muss ich dir ziehen, das ist mit Jesus nicht zu machen. Jesus macht keine halben Sachen. Und um zu verstehen, welch große Lebenskraft dieser Heilige Geist hat, der so überreich über uns ausgegossen ist, da müssen wir uns das Wort, was für Wiedergeburt hier verwendet wird, anschauen. Das Thema Wiedergeburt für Leute, die sich ein bisschen auskennen, das wird besonders in Johannes 3 behandelt, dieses Thema. Aber da ist ein anderes Wort. Dieses Wort gibt's nur noch mal einmal an anderer Stelle im Neuen Testament, und zwar im Matthäusevangelium, Kapitel 19, Vers 28. Und da sagt Jesus Folgendes, eben zu seinen Jüngern, zu den engeren Kreis, die mit ihm unterwegs sind. Er sagt, wahrlich, ich sage euch, ihr, die ihr mir nachgefolgt seid, auch ihr werdet in der Wiedergeburt, Klammer auf, nämlich die Wiedergeburt der Welt, wenn der Sohn des Menschen auf seinem Thron der Herrlichkeit sitzen wird, da wird dann einiges geschehen. Was beschreibt Jesus also mit der Wiedergeburt? Geht es nicht nur um unsere persönliche Wiedergeburt, sondern es geht um die Wiedergeburt der Welt, also eine ganz komplette Wiedergeburt, nämlich dann, wenn Jesus wiederkommt. Wenn er endgültig alles neu machen wird. Wir sprechen von einem neuen Himmel und einer neuen Erde. Einer Welt, wo es eben kein Tod, keine Krankheiten, kein Schmerz, kein Leid, keine Tränen mehr gibt. Das ist so das, was wir auch das ewige Leben nennen. Wichtig ist aber, genau, dann gibt es dann auch Friede und Gerechtigkeit und all die wichtigen Dinge. Wichtig ist aber, wenn wir das Wort ewiges Leben hören, dass wir nicht hauptsächlich an eine zeitliche Dimension denken, sondern es ist eine Qualitätsdimension. Was heißt das? Paulus macht in diesem Abschnitt etwas Ungeheuerliches. Er sagt, dass der Heilige Geist, der jetzt über uns ausgegossen wird, im überreichen Maße, dass der quasi beginnt, das, was in Zukunft passiert, wenn Jesus wiederkommt und sein Reich endgültig aufrichtet, dass das jetzt schon bei uns beginnt. Anders ausgedrückt, der Heilige Geist nimmt uns mit auf eine Zeitreise, aber wir gehen nicht bis ans Ende der Welt, sondern die Kraft und des Lebens dieser neuen Welt, der Zukunft, kommt schon jetzt zu uns durch den Heiligen Geist. Und das ist das, was passiert, wenn wir uns dieser heilenden Gegenwart des Heiligen Geistes ausliefern. Und dieses neue Leben, dieses ewige Leben und damit die Heilung, Wiederherstellung, die beginnt, ist nicht vollendet, aber die beginnt zu dem Zeitpunkt, wenn wir anfangen zu glauben und wir sagen, dann wenn wir unser Leben Jesus geben oder noch konkreter, wenn wir unser altes, vergängliches Leben eintauschen gegen das ewige Leben, was Jesus hat. Anders ausgedrückt, ewiges Leben zu haben bedeutet, dass Gott die Qualität von Leben mit uns teilen möchte, die er selber hat. Und durch den Heiligen Geist ist quasi so ein Lebenssamen in uns eingepflanzt worden, der jetzt anfängt, sich mehr und mehr zu entwickeln. Und der in sich einfach die Kraft hat, uns zu verändern. Wir können das torpedieren oder behindern. Aber das wirkt weiter eben bis zu dem Tag, wo das vollendet wird. Und ich weiß, das ist fast ein bisschen abgespaced. Ich weiß, dass ihr sagt, das ist mir fast ein bisschen zu hoch, vielleicht auch zu gut, um wahr zu sein. Aber tatsächlich, wenn wir uns diese Großzügigkeit dieser Menschenliebe Gottes und was der alles für uns hat, wenn wir uns das angucken, dann hoffe ich tatsächlich, dass wir alle zu dieser Schlussfolgerung kommen, dass die Wünsche, die wir hatten, als wir hier in dieser Gemeinde gekommen sind, dass die Wünsche, die wir hatten, als wir uns Jesus zugewandt haben, vielleicht auch unser Leben Jesus gegeben haben, dass die Wünsche eigentlich zu klein waren. Und dass Gott noch viel, viel mehr für uns hat, weil er einfach reicher ist, als wir wissen. Und er einfach auch viel großzügiger ist, als wir denken. Ich komme zum Schluss und versuche das nochmal so zusammenzufassen, was ich heute sagen wollte. Gehen wir nochmal zurück zu den Frauen am Ostersonntag. Die waren ja auch völlig überrascht von dem, was da passiert ist. Und als sie Jesus das erste Mal begegnet sind, dachten sie, das wäre der Gärtner. Und auch manche von uns sind noch so, dass wir denken, Jesus ist so der Gärtner, der Hausmeister meines Lebens, der mir hilft, hier und da so ein bisschen zu reparieren, aufzumöbeln, aufzuhübschen. Aber diese Frauen, die haben dann nach und nach gedacht und sagen, oh je, ich habe mich geirrt. Jesus ist ja tatsächlich so viel mehr als unser Gärtner, als unser Hausmeister. Gott ist unser Vater, unser Heiland, Gott ist unser Herr und unser Retter. Jesus ist unser Bruder, unser Freund. Die Mystiker nennen ihn den Liebhaber unserer Seele. Was ist diese Veränderung? Wie drückt die sich konkret aus? Na, wir kommen zu Jesus, wir kommen in die Kirche, wir kommen irgendwie so in den Gottesdienst. Und wir hoffen, dass sich unsere Lebensqualität so ein bisschen erhöht dadurch. Und stattdessen gibt Jesus uns komplett neues Leben. Wir kommen zu Jesus, weil wir hoffen und denken, dass er uns ein bisschen helfen kann, damit wir unsere Lebensziele erreichen. Bis wir dann erkennen, Gott möchte uns ganz neue Ziele für unser Leben schenken. Wir kommen zu Jesus, weil wir hoffen, dass er so ein bisschen unsere Identität und unser Selbstwert aufpolieren wird und merken, dass er uns eine ganz neue Identität schenken möchte. Wir sind geliebte Kinder Gottes. Wir sind die Erben des ewigen Lebens. Und wir haben jetzt eine Zeit der Anbetung, wo wir uns ganz bewusst, quasi so gesungene Gebete, wo wir uns ganz bewusst so auf Gott ausrichten. Und ich möchte euch einladen, vielleicht 1-2 Minuten vorher in der Stille euch die Frage zu stellen, okay, Jesus, wenn du mein Retter bist, dann kannst du Jesus sagen, welche Art von Rettung du heute möchtest. Vielleicht hast du ein ganz konkretes Problem und das praktische, und sagst, Jesus, hilfst du da? Oder aber du merkst, du bist gerade echt in tiefer Not und weißt nicht ein noch aus und sagst, Jesus, rette mich, hol mich da raus, mach irgendwas. Könnte sein. Oder du merkst, oh, meine Beziehung zu Gott, die ist nicht so, wie ich es mir eigentlich wünschen würde. Und vielleicht lädst du den Heiligen Geist ein und sagst, Mensch, ich möchte diese Beziehung irgendwie, da müssen wir was klären, vielleicht müsst ihr was besprechen, vielleicht sollt ihr einfach nur vertieft werden. Oder aber du merkst, wow, ich hänge noch so an meinem alten Leben und vielleicht heute ist es tatsächlich dran, mal Jesus mein altes Leben zu geben und zu sagen, Herr Jesus, ich möchte dein ewiges Leben empfangen. Du kannst die Zeit auch einfach nutzen und sagen, Herr Jesus, du kennst mich besser als ich selber. Durch deinen Heiligen Geist zeig du doch, was du mir schenken möchtest. Zeig doch, was ich von dir empfangen soll. Ich weiß es eigentlich gar nicht genau. Aber ich bin hier, ich bin bereit. Ich nehme es gerne in Empfang. Und was immer es ist, ich lade dich ein, das jetzt kurz mit deinen ganz eigenen Worten Gott zu sagen. Wenn du ein Akademiker bist und immer total kompliziert redest, dann rede meinetwegen kompliziert mit Gott. Fremdwörter, keine Ahnung. Mach so, wie es zu dir passt. Wenn du eher einfach drauf losredest, wie in der Familie, rede mit Jesus ganz einfach, so wie du eben redest. Wenn Deutsch deine erste Sprache ist, mach das. Wenn Deutsch nicht deine Muttersprache, deine erste Sprache, mach halt in einer anderen Sprache. Aber rede zu Jesus, lad ihn ein. Lieber Gott, wir kommen vor dich, weil wir wissen, dass du uns lieb hast und weil wir wissen, dass du nicht nur reich bist, sondern freundlich uns gegenüber und unendlich großzügig. Und wir danken dir, dass du gerne gibst. Und so laden wir dich ein, Heiliger Geist, komm. Rede zu uns. Öffne du Herzen und Wille und Verstand, damit wir das empfangen können, was du uns geben möchtest. Was du heute geben möchtest. Und Herr Jesus, wir wollen dich jetzt wirklich anbeten, dir danken für deine Freundlichkeit, für deine Großzügigkeit. Danken dir für all das Gute, was du schon gegeben hast und danken dir für all das Gute, was du noch geben wirst. Herr, wenn wir gerade noch voll sind, wenn unsere Hände noch voll sind, unsere Herzen voll sind, wollen wir dir sagen, Herr, wir geben dir alles ab, was uns belastet. Wir geben vergeben dir, was falsch gelaufen ist in dieser Woche. Wir sagen, fülle du uns neu. Amen.